Jesus, dass du André jetzt hier hingestellt hast. Ich danke dir dafür, dass du ihn jetzt gebrauchen willst. Ich möchte dich bitten, dass du ihn durch den Geist einfach ruhig machst, dass du ihm jetzt, durch dich, Herr Jesus, durch den Geist die rechten Worte schenkst. Ich möchte beten, dass du jedem Einzelnen hier ein offenes Ohr schenkst und ein offenes Herz schenkst, dass wir erkennen und sehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Danke in deinem Namen. Amen.
Amen. Schönen guten Morgen an alle. Das heutige Thema der Predigt ist der Richterstuhl Christi, deine Belohnung in der Ewigkeit. Können wir da bitte mal noch eine Folie zurück? Genau. Jetzt könnt ihr euch fragen, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Wie passt das in die Adventszeit? Also zum einen finde ich das sehr spannend. Es geht ja da um Prophetie, das heißt, was passiert eigentlich in Zukunft auch mit uns als Christen, was sind so die nächsten Schritte, und es geht ja auch um das Kommen des Herrn, also um die Wiederkunft Christi, wobei mit der Wiederkunft, die jetzt hier zum Richterstuhl Christi gemeint ist, eben, das steht in 1. Thessaloniker 4, Vers 13 bis 17, das ist also die Entrückung der Gemeinde mit gemeint und nicht die Wiederkunft, wo Jesus eben am Heiligen oder auf dem Berg Zion wiederkommt, was am Ende der Trübsalzeit gemeint ist. Also das sind zwei unterschiedliche Zeitpunkte. Und es geht auch um das Geschenk des ewigen Lebens. Es geht um Frieden, um Gemeinschaft mit Jesus und um Belohnung. Und die heutige Predigt, die wird sehr viele Bibelstellen enthalten, aber das bitte ich, da sage ich nicht Entschuldigung für, mir ist einfach wichtig, dass das auch durch Gottes Wort untermauert wird, was einfach da zu diesem Thema im Wort Gottes steht. Bitte auf die nächste. Zum einen ist es oft so, dass wir uns eben fragen, ja, es gibt so eine allgemeine Vorstellung vom Gericht Gottes über die Menschen, wo eben, ich sag mal, große Schlangen oder große Menschenmassen vor Gott stehen und Gott entscheidet, wer kommt in den Himmel und wer kommt in die Hölle. Diese Vorstellung ist aber so nicht richtig, denn Jesus ist der Richter. Und da gibt es zwei Bibelstellen, einmal Johannes 5, Vers 22, denn der Vater, also Gott, richtet auch niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn, also Jesus Christus, übergeben. Oder in Johannes 5, Vers 27, und er, damit ist Gott gemeint, hat ihm, damit ist Jesus gemeint, Macht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Das heißt, Jesus ist der Richter. Bitte auf die nächste Folie. Das ist eine Übersicht, einfach nur, welche zukünftigen Gerichte werden in der Bibel unterschieden. Und das Oberste ist eben der Richterstuhl Christi. Das habe ich eben gelb eingerahmt. Und da steht auch immer, wer wird gerichtet, wann. Also wir kennen keinen Zeitpunkt, man kann keine Jahre definieren, aber der Richterstuhl Christi findet statt zwischen der Entrückung und der Wiederkunft Christi auf dem Ölberg. Dann gibt es noch weitere Gerichte wie das Gericht der Märtyrer des Alten Testamentes. Das findet statt am Ende der Trübsalzeit, also wenn Jesus auf dem Berg Zion wiedergekommen ist. Dazu sind noch entsprechende Bibelstellen aufgelistet. Dann gibt es das Gericht der Heiligen, also nach der Trübsal, das heißt die während der Trübsalzeit zum Glauben gekommen sind, werden gerichtet. Dann gibt es das Gericht über die lebenden Juden, über die lebenden Heiden, über Teufel und gefallene Engel und auch über unerlöste Menschen. Also verschiedene Gerichte zu verschiedenen Zeitpunkten, und wir wollen uns aber heute nur mit dem Richterstuhl Christi beschäftigen. Bitte nächste Folie. Und da habe ich mal aufgeführt, das sind noch nicht mal alle Stellen zum Richterstuhl Christi, aber so die gängigsten. Einmal den 2. Korinther 5, Vers 10. Da heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Oder in Römer 14, Vers 10 bis 12. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge soll Gott bekennen. Also wird nun an jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Aussage. Dann haben wir noch Offenbarung 22, Vers 12. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und noch als letztes 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Und rot habe ich immer eingerahmt, wo auf den Richterstuhl Christi konkret eben eingegangen wird. Bitte auf die nächste Folie. Dann können wir jetzt fragen, wen richtet sich denn der Richterstuhl Christi? Also er richtet sich an die Christen aus den christlichen Gemeinden seit Pfingsten, also Ausschüttung des Heiligen Geistes, bis eben in Zukunft, wenn Jesus wiederkommen wird. Das heißt, vor den Richterstuhl Christi werden nur die entrückten Christen und die in Christus Entschlafenen aus den Gemeinden treten und, ich sag mal, beurteilt werden. Wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, wird Christus unsere Werke als Christ beurteilen. Also ist unser Leben als Christ beurteilen nach unseren Werken. Vor dem, ganz wichtig ist jetzt der nächste Satz, vor dem Richterstuhl Christi geht es nicht um gerettet oder verloren, sondern wie hoch ist der Lohn? Also es geht um deine Belohnung in der Ewigkeit. Nächste Folie bitte. Und schauen wir uns mal den 2. Korinther 5, Vers 10 nochmal intensiver an. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das ist also ziemlich eindeutig, dass dein Verhalten als Christ, deine Handlungen, deine Werke, deine Lebensführung, das wird den Lohn bestimmen, den du am Richterstuhl Christi empfangen wirst. Und wenn wir uns das vorstellen, ich meine, wir wissen nicht genau, wie exakt das sein wird, aber wir wissen, wir werden vor Jesus stehen, wir werden das in das Angesicht Jesus schauen, wir werden uns nicht verstecken können und es werden alle deine Werke und Taten offengelegt, nachdem du Christ geworden bist. Es bleibt nichts verborgen. Es gibt auch keine Gelegenheit, etwas besser darzustellen, als es war. Es gibt auch niemanden, der dich vertritt. Du alleine stehst vor Jesus. Und ein Blick in Jesus Augen sagt mehr als 1000 Worte. Ich denke, es wird auch gar nicht notwendig sein, anfangen mit Jesus zu diskutieren, weil einfach dadurch, dass offenbar werden wird, werden wir auch erkennen, was richtig und falsch ist. Und es gibt in dem Moment keine Möglichkeiten und auch keine, ja, es macht auch keinen Sinn, dann zu diskutieren. Ich denke, dass vielleicht man sich auch über gewisse Dinge schämen wird, sehr unglücklich sein wird. Das ist aber nicht das Ziel vom Richterstuhl Christi. Und bitte nächste Folie. Wichtig ist, dass es da um Belohnung geht, um Belohnung in der Ewigkeit, und zwar um deine Belohnung. Und die nächsten Punkte beschäftigen sich damit, worauf achtet Jesus und was ist denn überhaupt die Belohnung? Und gibt es einen Verlust der Belohnung? Ist das möglich? Und welche Faktoren bestimmen, ob die Werke eines Christen wie Stroh verbrennen oder wie Gold bestehen bleiben? Bitte, die nächste Frage. Worauf achtet Jesus? Auch hier habe ich jetzt wieder verschiedenste Bibelstellen zusammengetragen. Also einmal achtet Jesus darauf, dass wir Ungerechtigkeit freudig ertragen. Das sind zum Beispiel die Bibelstellen Matthäus 5, Vers 11 bis 12, in der es heißt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und noch eine weitere Stelle ist in 1. Petrus 2, Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Worauf achtet Jesus noch? Er achtet auf finanzielle Großzügigkeit. Da ist zum Beispiel Matthäus 6, 19 bis 20. Und ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten oder der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und ganz wichtig ist Jesus auch, dass wir in Menschen investieren. Da ist zum Beispiel 1. Korinther 3, Vers 6 bis 8. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Also auch hier wieder geht es um Werke, die wir für Gott tun, die beurteilt werden. Nächste Folie bitte. Worauf achtet Jesus noch? Dass wir die Unliebsamen lieben. Da ist als Beispiel mal Lukas 6, Vers 27 und 28 und Vers 35. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Es ist ja oft, dass wir uns beschweren, wenn wir Arbeitskollegen oder irgendwelche Menschen haben, wo wir sagen, ja, mit denen haben wir nicht gern zu tun. Aber man muss das auch als Chance sehen. Gott nutzt auch Möglichkeiten, ich sage es nicht, um uns zu prüfen, sondern um uns einfach darauf vorzubereiten, was sind wir denn einmal wert vor ihm. Deswegen stellt er uns auch bewusst Menschen an die Seite oder ich sag mal in den Weg, wo wir vielleicht sagen, die sind uns unangenehm. Und wie gesagt, wir beschweren uns oft, statt einfach das auch als Gottes Handeln anzusehen und das auch so anzunehmen, wie es ist und einfach sich mit der Situation zu beschäftigen und mit dem Menschen zu beschäftigen und vielleicht auch dem Menschen freundlich gegenüberzutreten. Worauf achtet Jesus noch? Das ist eben auch schon mal kurz angeklungen, dass wir freudig auf die Wiederkunft Christi warten. Weil wir leben halt in unserem Leben, wir sind froh über alles, was wir haben. Wir sagen, uns geht es hier gut, wir haben Wohlstand. Obwohl es draußen kalt ist, ist es in den Häusern warm, wir haben genügend zu essen, zu trinken. Also eigentlich bräuchten wir den Jesus oder Wiederkunft Christi gar nicht. Hier heißt es aber in 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Mit der Erscheinung ist eben das Wiedererscheinen Christi gemeint. Und da macht Paulus eben sehr deutlich, dass das eben Jesus ganz wichtig ist. Ein weiterer Punkt, Leiden annehmen. Das ist in Lukas 6, 22 bis 23. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Und hier sind sicherlich auch nicht nur die Leiden gemeint, die aus Verfolgung hervorgehen, sondern das können auch gesundheitliche Leiden sein, die wir zum Teil ertragen müssen. Auch das ist einfach, dass wir das annehmen, so wie es ist. Das sagt sich vielleicht leicht, aber es wird einmal belohnt werden. Nächste Folie. Dann ist Gastfreundschaft etwas, das ist Jesus wichtig. Das sind auch Stellen, die jetzt genannt werden in Matthäus 25, 35, 36 und 40, die letzte Woche bei einem Gottesdienst vom David angesprochen wurden. Denn da heißt es, ich bin hungrig gewesen und er hat mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und er hat mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und er hat mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich begleitet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich denke, da bedarf es gar nicht großartiger weiterer Erklärungen oder Erörterungen. Dann ein weiterer Punkt, der Berufung treu sein. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einheit des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was er tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vor dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus, dem Herrn. Das ist eine wichtige Stelle, wenn man bedenkt, dass zu dem Zeitpunkt, wo das geschrieben wurde, eben noch Sklaverei gab. Und es gab damals keine Gewerkschaften und nichts. Und Paulus hat einfach deutlich gemacht, dass es eben unterschiedliche Stellungen gibt und hat den Sklaven Mut zugesprochen. Es geht hier um die Sklaven, die Christen waren. Und hat einfach gesagt, dass alles, was ihr tut, das seht als euren Dienst an für Christus. Das war aber auch gleichzeitig gerichtet, ich sage mal, an, nenne ich es mal, die Sklavenhalter, dass die eben auch wissen, wenn sie Sklaven haben, dass sie da sich letztlich vor Gott für verantworten müssen, wie sie mit den Menschen umgehen. Der letzte Satz dazu, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das ist aus 1. Petrus 5, Vers 6. Ein weiterer Punkt ist die reine Lehre. Man könnte auch sagen, eben das Gegenteil, die falsche Lehre, keine falschen Lehren verbreiten. Also Gott ist es wichtig, dass wir die reine Lehre eben weitergeben. Da steht in 2. Johannes 1, Vers 7 bis 8. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Die nächste Folie. Nun ist die Frage, was ist denn überhaupt die Belohnung? Von welcher Belohnung sprechen wir denn hier? Da nenne ich jetzt mal verschiedene Arten der Belohnung, die in der Schrift genannt sind. Zum einen das Lob von Jesus. Da ist als Beispiel Matthäus 25, Vers 21, da lobte ihn sein Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Oder es geht um Ehre, die uns zuteil werden wird. Also Jesus wird uns dienen, das können wir uns gar nicht vorstellen, aber Jesus hat das auch bei seinen Jüngern gemacht. Da heißt es in Lukas 12, Vers 37, ja, glücklich schätzen können sich alle, die der Herr bei seiner Rückkehr wach und dienstbereit antrifft. Ich versichere euch, der Herr wird sie bitten, am Tisch Platz zu nehmen und er selbst wird sich eine Schürze umbinden und sie bedienen. Eine weitere Belohnung sind Schätze im Himmel. Das ist dieselbe Stelle, die ich eben schon mal genannt hatte. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wie diese Schätze natürlich aussehen, das weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da irgendwo, ich sag mal, finanzielle Mittel benötigen. Da steht eigentlich nichts von. Aber es heißt, dass es einmal Schätze im Himmel geben werden oder gegeben wird. Was wir ganz oft lesen, ist, dass uns Kronen oder verschiedene Arten von Kronen zuteil werden. Hier sind jetzt mal ein paar Stellen genannt. Das ist einmal Jakobus 1, Vers 2. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also da ist von einer Krone des Lebens die Rede. Oder sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist in Offenbarung 2, Vers 10. Eine weitere Stelle haben wir in 2. Timotheus 4, Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der gerechte Richter an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Die Stelle haben wir eben auch schon mal gehabt. Die nächste Folie bitte. Was gibt es noch für weitere Belohnungen? Da ist von einem unvergänglichen Kranz, wobei das wahrscheinlich auch gleich zu legen ist mit einer Krone, die Rede. Das ist in 1. Korinther 9, Vers 24 bis 25. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass er ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu erfangen, wir aber einen unvergänglichen. Das hat Paulus gesagt, und da wird auch deutlich, wie er sich als Christ eigentlich anstrengt, warum er überhaupt all dieses Leid auf sich genommen hat, warum er in die Welt gegangen ist, um die frohe Botschaft in die Welt zu bringen, dass er eben wie ein Athlet trainiert und dass er eben in die Rennbahn reingeht und alles gibt, um einfach das zu erreichen. Und weiterer Punkt, der eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist, gemeinsam mit Jesus, also mit ihm herrschen. Das Ganze, was wir vorher hatten mit den Kronen und Siegeskranz, dient eigentlich schon oder gibt schon Hinweise darauf, eine Krone hat derjenige, der herrscht. Und ich lese jetzt mal vor, Lukas 19, 17 bis 19. Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der zweite kam und sprach: Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erworben. Er aber sprach auch zu diesem: So sollst du auch über 5 Städte gesetzt sein. Eine weitere Stelle, 2. Timotheus 2, Vers 12. Und wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Hier ist von Ausharren die Rede. Und Ausharren bedeutet immer, dass es nicht leicht ist und dass, wenn wir als Christ unter Bedrängnis geraten und diese Bedrängnis zu überwinden, dass dann eben eine besondere Belohnung geben wird. Oder wenn wir lesen Offenbarung 2, 26 bis 27: Und wer überwindet, meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Jetzt könnte man die Frage stellen, was genau ist denn da mit Herrschen oder Mitherrschen gemeint? Da geht es um das tausendjährige Reich, in dem die entrückte Gemeinde oder wir, wenn wir entrückt worden sind oder als Gestorbene aufgefahren sind in den Himmel und unsere unvergänglichen Leiber haben, wird im tausendjährigen Reich ja auch die Menschen, die durch die Trübsalzeit hindurchgegangen sind, also noch ihre normalen sterblichen Körper haben und die Christen sind, die werden eben im tausendjährigen Reich sein und ja, wir werden mit Jesus zusammen über sie herrschen. Nächste Folie. Stellt sich die Frage, wenn es Belohnung gibt, ist dann auch ein Verlust der Belohnung möglich? Dazu lese ich 1. Korinther 3, Vers 9 bis 15. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, der darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also ist eigentlich die Antwort, ja, man kann, oder ein Verlust der Belohnung ist möglich, jedoch nicht den Verlust der Errettung. Ein weiterer Punkt ist in Johannes 2, oder 2. Johannes 1 bis 8. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Oder in 1. Johannes 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Also das macht deutlich, dass es sehr wohl möglich ist, die Belohnung zu verlieren, Aber ich sage es nochmal, das ist ganz wichtig, wir verlieren aber nicht den Verlust der Errettung. Das ist geschehen durch Jesus am Kreuz. Und wenn wir Jesus als unseren persönlichen Heiland angenommen haben, dann ist das Gnade Gottes. Und die Errettung steht bei dem Richterstuhl Christi nicht auf dem Spiel. Es geht einzig und allein um die Belohnung. Noch eine weitere Stelle, die das verdeutlicht, dass das Heil nicht verloren werden kann, ist in 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Bitte die nächste Folie. Dieses Bild habe ich aus dem Internet genommen und ist bezogen auf diese Bibelstelle, die ich eben vorgelesen habe aus Korinther, wo es da geht, dass die Werke eben im Feuer geprüft werden. Und da sieht man eben auch, wie Jesus auf seinem Richterstuhl sitzt und wie eben auch da verschiedene Arten der Kronen dargestellt sind. Und jetzt nochmal, gibt es einen Verlust der Belohnung? Ja, Verlust der Belohnung ist möglich, aber nicht der Verlust der Errettung. Und der Richterstuhl Christi ist in allererster Linie dafür da, um uns Belohnung zukommen zu lassen. Und wir dürfen auch gewiss sein, dass Jesus sehr, sehr großzügig ist. Wir haben das oft gesehen, was er auf Erden schon getan hat. Und es gibt auch eine Bibelstelle, wo er sagt, dass der Lohn 100-mal höher sein wird, wie das, was wir eben einsetzen. Nächste Folie. Welche Faktoren bestimmen, ob die Werke eines Christen wie Stroh verbrennen oder wie Gold bestehen? Da muss ich kurz vorher ausholen. Also es soll nicht Ziel dieser Predigt sein und es ist auch falsch, wenn wir jetzt nachher wie in einem Gesetz versuchen zu leben, so wie die Juden sagen, wenn ich das und das mache, dann bekomme ich den Lohn. Also es gibt in der Bibel keine Aufstellung, für welche Taten welche Art von Lohn gegenübergestellt wird. Und Jesus will auch nicht, dass wir so eine Aufstellung machen, weil dann würden wir uns genauso verhalten wie die Juden, die ihm versucht haben, im Gesetz zu leben, ohne eine Beziehung zu Jesus. Deswegen habe ich immer Prüfkriterien aufgeschrieben, die Jesus wichtig sind. Und das ist zum einen das Beziehungskriterium. Da habe ich eine Bibelstelle aus Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist eigentlich ganz wichtig, das macht es auch ganz deutlich. Dann kommen wir wieder auf unseren Christus in mir, Christus zentriert. Ohne Christus können wir nichts tun. Ohne Christus sind unsere Werke auch vergeblich. Also wenn wir jetzt nur, ich sag mal, Taten vollbringen wollen, um irgendwelche Schätze im Himmel zu sammeln, ohne das nicht aus der Liebe heraus tun, nicht aus Christus heraus tun, dann wird das keinen Bestand haben. Dann wird es wie Stroh verbrennen. Oder Offenbarung 2, Vers 2, 2 und 4. Ich erkenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Auch da geht es, dass eine Gemeinde die Liebe zu Jesus, ich sag mal, verlassen hat, dass die Liebe Jesus nicht mehr so präsent war. Ein weiteres Kriterium ist das Motivationskriterium. Dazu Matthäus 6, Vers 1. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater am Himmel. Also wenn wir etwas Gutes tun, dann sollen wir das nicht tun, damit das unsere Menschen sehen oder Mitmenschen sehen und zur Kenntnis nehmen. Gestern Abend war im Fernsehen, ich weiß nicht, was da gesammelt wurde, aber dann lief unten, das war eine Benefizveranstaltung und dann lief unten so ein Banner entlang, wo dann Personen genannt wurden, wie viel die gespendet haben. Das wäre also eigentlich genau das, wenn wir irgendwo deutlich machen wollen, was wir getan haben für Gott, nur um unseren Mitmenschen zu gefallen, dann wird das vor Gott oder vor Jesus selber keinen Wert haben. Ein weiterer Vers ist in 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ein weiteres Kriterium ist das Liebeskriterium. Lukas 6, Vers 35. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und in 1. Korinther 13, Vers 3: Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Den Vers, denke ich, kennen wir alle. Und das ist auch sehr wichtig, worauf Jesus achtet. Das muss aus der richtigen Geisteshaltung heraus geschehen. Aus Liebe zu Christus, aus Nächstenliebe. Wenn wir das nur tun, um irgendwo ein Häkchen zu machen, sagen, ich habe was getan, hat es vor Jesus keine Bedeutung. Wird es nicht bestehen. Nächste Folie bitte. Dann bin ich fertig. Ja, ich möchte nochmal zusammenfassen. Bei dem Richterstuhl Christi geht es also wirklich um deine Belohnung im Himmel. Und es geht nicht darum, wer weiß, wie Schaden zu erleiden. Und alles, was wir an Belohnung erhalten werden, das, oder anders ausgedrückt, selbst wenn wir Lohn nicht bekommen werden, wir werden nicht vom Richterstuhl Christi weggehen und werden traurig und betrübt sein, sondern wir werden eigentlich freudig rausgehen, weil es eben offenbar geworden ist, weil Jesus gerecht handeln wird und heilig handeln wird und weil jeder eine Stellung haben wird im Himmel. Und die Aufgabe, die jedem zukommt, wird derjenige auch glücklich und fröhlich auf sich nehmen. Aber wir haben einen Einfluss darauf, weil wir eben durch unser heutiges Handeln beeinflussen können oder mitbestimmen können, was für einen Lohn wir mal bekommen werden. Mir geht es einfach nur darum, deutlich zu machen, dass wir da sehr wohl eine Möglichkeit haben, mitzuwirken. Und weil wir eben oft hören, man braucht nichts tun. Richtig ist, um gerettet zu werden, braucht man nur Ja zu sagen für Jesus. Aber die Belohnung im Himmel richtet sich definitiv nach Werken. Das sind ja viele Stellen, die ich aufgeführt habe, die deutlich machen, dass es um Werke geht. Amen.